Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Vertrau nicht blind deinem Antivirenprogramm.
Und das erleben wir ja tatsächlich noch.
Mit Andreas Wiesler und Sandro Müller.
Datensicherung ist die Lebensversicherung eines Unternehmens.
Wir haben noch so viele Themen.
Sandro und Andreas sind die IT-Sicherheitsexperten in der Schweiz. Mit ihrer Firma GoSecurity sind sie die Firewall für zig Unternehmen. Seit über 20 Jahren schon.
Bereit für ein neues Update?
Stell dir unsere Welt mal vor, ohne Hacker. Na, dann braucht es solche Firmen wie GoSecurity eigentlich nicht. Andreas und ich sind arbeitslos und du kannst dir irgendeinen anderen Podcast reinziehen.
Siehst du meine großen Augen, Sandro? Hallo?
Andreas ist ganz geschockt. Aber ein wenig geht es heute genau um das. Also nicht unbedingt was oder nicht in erster Linie, was, wenn es keine Hacker gäbe. Aber was treibt denn die Hacker an? Warum hacken die? Warum gibt es die? Entsprechend abgeleitet, deshalb gibt's GoSecurity. Deshalb machen Andreas und ich, was wir machen. Und deshalb gibt es diesen Podcast.
Ja, starten wir doch mal, was ist überhaupt ein Hacker? Woher kommt dieser Begriff? Weil ursprünglich war der nicht negativ belastet.
Tatsächlich, also je nach Quelle ist es ein bisschen unterschiedlich, aber ich kenne es tatsächlich so, dass ein Hacker ursprünglich jemand war, der sehr gerne technisch getüftelt hat. Und er hat Geräte auseinandergeschraubt, sagen wir seinen Kühlschrank, hat dann festgestellt, oh, das ist dabei ineffizient, das kann man, wenn man hier was ändert und hier was ändert, ist das effizienter. Und dann hat er einen Kühlschrank, der, keine Ahnung, brauchte weniger Strom oder konnte weiter herunterkühlen, dann wäre es ein Tiefkühler, das macht keinen Sinn. Aber auf jeden Fall hat er Geräte auseinandergenommen, um sie zu verstehen, um sie zu optimieren. Und das hat ja nun mal nichts mit Kriminalität zu tun, mit Cyberkriminalität, auch nichts mit IT.
Ich habe auch eine spannende Definition gehört, to hack, weil die immer auf den Tastatur rumgehackt haben und Code-Schnipsel zusammengetragen haben, haben denen dann Hacker gesagt.
Also wer weiß, vielleicht weißt du, was wirklich stimmt. Wahrscheinlich stimmt sowieso beides ein wenig. Mhm. Dann schreib es uns aber gerne oder auch in die Kommentare. Übrigens, daher kommt dann auch der Begriff Lifehack. Ein Lifehack ist ja irgendeine Tüftelidee, die er dir groß gesagt das Leben vereinfachen soll.
Aber man hatte schon dazu mal einen Begriff für die bösen Hacker, nämlich den Cracker. Das schreibt sich aber nicht so spannend und tönt auch nicht so gut wie der Hacker. Und darum hat sich leider das andere Wort durchgesetzt.
Tatsächlich aber ursprünglich, auch als ich noch zum Beispiel im Studium selbst war, da war es schon verpönt, von Hackern zu sprechen.
Genau.
Also da wurde noch darauf geachtet, das sind Cracker, keine Hacker. Kennst du das auch?
Definitiv, ja.
Und was hast du so als kleiner Junge gehackt, Andreas? Also jetzt nicht so im ursprünglichen Sinne gehackt, Geräte auseinandergeschraubt, optimiert.
Ja, ich habe ja ursprünglich Elektroniker gelernt und dann viele Dinge gebastelt. Mich hat der Computer schon immer fasziniert und habe dann eigene Input-Output-Karten gemacht mit digitalen Ein- und Ausgängen und dann den im PC reingesteckt und konnte so diverseste Dinge ansteuern. Da gab es diese Smart Home Devices nicht, ich habe dann das selber gemacht.
Also nach dieser ursprünglichen Definition bist du oder warst du ein Hacker?
Ja, kann man so sehen.
Ein Lieber, ein Lieber. Apropos ein freundlicher Hacker und ein weniger freundlicher Hacker und ein böser Hacker. Ja, da gibt es auch so Definitionen. Wollen wir ganz kurz das besprechen, weil das ist in diesem Zusammenhang vielleicht auch noch sinnvoll. Die haben Hüte an.
Ja, genau, richtig. Ja, es gibt den White Hacker, so als dieser nette Hacker, der Schwachstellen sucht, dann auch darauf aufmerksam macht, wenn man was gefunden hat. Während hingegen der böse Hacker, der Black Hat ist, mit dem schwarzen Hut an. Und dann gibt's noch die Leute, die irgendwo dazwischen sind, die sind dann grau.
Ja, was eigentlich Quatsch ist, oder? Genau. Ich bin nur so ansatzweise kriminell. Ja, das gibt's irgendwie nicht. So,
ja, die mit wechseln einem Fuß, vielleicht mal so ja, die Seiten.
Mit einem Fuß im Gefängnis sagt man zwar umgangssprachlich, aber ich sag's euch ein für alle Mal, das geht nicht.
Das ist wichtig für dein Backup.
So, wir haben jetzt von weiß und schwarz gesprochen und weiß war gut und schwarz war böse. Achtung, das hat nichts mit Hautfarbe zu tun, ist uns ganz wichtig, ist auch nicht unsere Definition, sondern es geht um die Hüte, die diese Menschen anhaben. Nicht wie die Menschen aussehen, sondern um die Hüte, die diese Hacker anhaben.
Ja. So. Und das bezieht sich eben auf die Person. Es gibt ja dann oft noch irgend so diesen White-Black-Grey-Box-Testing, da ist die Art des Pentestings gemeint. Also wie viele Informationen bekommt die Gegenseite, um ein System zu hacken.
Ja, genau. Danke für diesen Hinweis, Andreas. Auch das ist wichtig. Jetzt, was mir auch noch wichtig ist, unter Umständen ist dieser Black Hat Hacker, oh Mann, dieses Wort, ein Mensch ohne Fachkenntnisse im Bereich IT. Wie geht das? Naja, er bastelt nur ein paar Dinge zusammen, kommen wir später noch ein wenig darauf zu sprechen. Es geht dann darum, dass das hochorganisiert ist und er nur einen kleinen Teil davon ausführt und unter Umständen technisch kein Fachwissen hat.
Das sind ja dann oft diese Script-Kiddies, die irgendwo Code zusammensuchen, den verändern, ausführen und gar nicht so genau wissen, was dahinter steht.
Einerseits das, es kann aber natürlich auch sein, ein bösartiges Skript oder bösartig, ein Skript zu schreiben, das eine automatisiert eine Domäne komplett übernimmt. Nehmen wir mal sowas an. Ist das illegal?
Ja, es kommt immer noch darauf an, was du dann mit den Resultaten machst.
Aber rein das, die Software zu schreiben, das ist eigentlich in den meisten Ländern nicht illegal. Das Einsetzen dieser Software ist auch noch nicht zwingend illegal, solange ich das teste beispielsweise oder einsetzen darf oder im Rahmen eines Penetration-Tests und so weiter. Sobald ich es dann eben illegal einsetze, um Geld zu verdienen, dann sieht es natürlich anders aus.
Ja, unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer würden uns da jetzt widersprechen, die sind da ein bisschen strenger unterwegs, aber wie du sagst, in vielen Ländern ist das tatsächlich so.
Und deshalb kann es eben auch attraktiv sein, ich habe das Know-how jetzt beispielsweise, also ich nicht, und entwickle solche bösartige Software und möchte mich aber dem nicht aussetzen, dass ich dann die illegale Handlung am Schluss mache, sondern ich verkaufe dir das. Eigentlich ist das möglicherweise dann, da gehen wir jetzt in Rechtslagen, da kenne ich mich nicht so aus, vielleicht schon auch illegal, dir das zu verkaufen, aber derjenige, der dann gegenüber dem Endkunden, darf man das so nennen, dem Opfer, wie auch immer das ausführt, das ist schon eine andere Schuhnummer. Deshalb kann das sein.
Ja, und ist da oft auch sehr professionell organisiert, dass du eigentlich in einer Firma arbeitest und gar nicht weißt, dass du für illegale Aktivitäten
Code solche entwickelst. Solche Fälle hat es tatsächlich auch schon gegeben, ja genau. So, das war eine lange Einleitung tatsächlich und jetzt kommen wir wirklich mal auf die Motivation. Wir haben es ja Psychologie genannt, aber es geht eigentlich darum, was ist die Motivation von einem Hacker? Und zwar, wir beschränken uns jetzt hier auf diese Black Hat Hacker. Ich kann das Wort nicht. Black Doch. Hat Hacker.
Ist ja perfekt.
Schwierig. Also das erste ist Industriespionage.
Ja, und das geschieht meistens im Auftrag. Das heißt, ich möchte irgendwo reinkommen, dann suche ich mir entsprechende Hacker, die das Wissen verfügen. Da gibt es spezielle Foren, wo die sich ausschreiben und da kannst du den suchen. Und die machen das für Geld.
Genau, also den Hacker, der Industriespionage macht, den interessiert üblicherweise tatsächlich nicht, was das für Daten sind, was das für eine Firma ist, ist dem egal. Sondern der ist einfach im Auftrag, der kriegt einen Auftrag, hackt das, der tut das.
Ja, ist natürlich sehr risikoreich, weil gerade die Firmen, die angegriffen werden, über entsprechendes Equipment und Personen verfügen. Aber das wird dann meist aus Ländern gemacht, wo die Strafverfolgung ein bisschen anders aussieht als bei uns in Europa.
Und die große Herausforderung für den Auftraggeber ist eigentlich hier unter dem Radar zu bleiben. Also sehr häufig, es gibt sicher Ausnahmen, aber meistens, wenn ich jetzt Firma XY habe und ich möchte Firma Z spionieren, dann stelle ich diese Hacker nicht direkt bei mir an. Die sind dann nicht auf meiner Lohnliste oder so, sondern da geht es darum, wie verschleiere ich das, dass ich unter dem Radar bleibe, aber auch da gibt's wieder Mittelsmänner, der Mittelsmänner und vielleicht auch Frauen, die das organisieren für mich.
Was man da sehen muss, ist halt, die sind sehr motiviert, weil die ja in der Regel nur gegen Erfolg etwas Geld bekommen und die haben dann Zeit, sie haben das Interesse und beißen sich dann richtig fest.
Und sie haben eine Garantie. Wenn natürlich der Cyberkriminelle auf den wir anschließend noch zu sprechen kommen, eine Firma gehackt hat und erpresst und die sagt, nee, ich bezahle nicht. Das ist mein Risiko. Und als Hacker. Und im Falle von Industriespionage ist das etwas anders.
Da möchte ich ja möglichst lang auch im Netzwerk bleiben und nicht entdeckt werden, damit ich auch an die neuen Dinge komme. Ja.
Genau. Übrigens, häufig sind solche Banden, die das tun, auch staatsnah. Also da gibt es schon solche, die sich genau auf solche Industriespionage spezialisiert haben und nichts anderes tun. Im Auftrag des Staates, ja.
Ja, ich denke, gehen wir doch gleich auf das staatliche Hacking ein, wo dann halt eben nicht eine böse Bande hinten dran die Finanzierung sicherstellt, sondern der Staat selber.
Der ist ja dann auch eine böse Bande.
Ich glaube, das wird auch in Industrieländern gemacht. Ich glaube, da sind alle in etwa gleich.
Ja gut, das stimmt. Wir sollten jetzt nicht alle Politiker in denselben Topf schmeißen, sonst wird es dann irgendwann zu brenzlig für uns. Also tun wir das nicht. Worum geht es beim staatlichen Hacking? Es ist klassische Spionage, also staatliche Spionage. Das, was früher James Bond tun musste, muss er nicht mehr tun. Leider. Eigentlich leider.
Warum? Es gibt ja einen neuen.
Gibt's wieder einen?
Ja, James Bond. Schon in der Vorbereitung.
Ja, ich dachte, das sei, aber gut, naja. Aber auf jeden Fall, es geht wirklich um klassische staatliche Spionage. Allerdings kann das schon auch sein, dass das wieder stark vermischt ist, wie vorher schon angedeutet, mit der Industriespionage.
Ich denke, das Ziel ist oft ein bisschen anderes. Ich möchte ja dann nicht an Firmengeheimnisse kommen, sondern ich möchte vielleicht wissen, wie weit ist das Land, verfügt das über Atombomben oder andere Waffen, wie sind die organisiert, wo sind ihre Rückzugsräume und so weiter. Also die Motivation sieht ein bisschen anders aus.
Ja, tatsächlich. Und das sind dann meistens überlasse ich das dann nicht irgendwelchen kriminellen Banden, sondern das sind schon Leute, die ich unter Kontrolle habe als angreifender Staat, nennen wir es mal. Als hackender Staat, wie auch immer, ja, genau. Ja. Dann gibt es noch das militärische Hacking, das ist so ein bisschen fließend, du hast das schon auch erwähnt, Andreas, da geht es eben darum, Informationen über Feinde, Informationen auf dem Kriegsfeld oder auch Manipulation von fremdem Kriegsgerät. Definitiv. Wenn ich es eben schaffe, dass das Flugzeug nicht mehr fliegt des Gegners, dann ist das schon attraktiv.
Absolut. Und auch zu wissen, wie ist zum Beispiel eine Abwehrrakete, wie funktioniert dieses Prinzip, dass ich das lahmlegen kann und so ins Land reinfliegen kann, ohne dass ich gleich abgeschossen werde.
Ja, genau. Genau. Wir Schweizer brauchen das ja nicht, weil unsere Flugzeuge können einfach durch die Amerikaner abgeschaltet werden. Gibt zwar Leute, die behaupten, das sei nicht möglich. Ich weiß nicht, was du dazu denkst, Andreas. Ich sage, doch natürlich. Es wäre ja komisch, wäre das nicht möglich.
Genau, also wenn ich so ein Flugzeug entwickeln würde, würde ich auf jeden Fall so einen Knopf einbauen.
Ich auch. Dann gibt es die klassischen Cyberkriminellen, die, ich sag's mal so, auf eigene Rechnung arbeiten, ja.
Ja, richtig. Und die wollen natürlich Geld verdienen. Aber Geld so, dass es möglichst wenig Risiko dahinter ist. Das heißt, sie suchen sich die schwachen Ziele aus. Das beginnt ganz harmlos mit Portscans und so weiter. Einfach mal schauen, was reagiert, wie reagiert. Und die schauen dann auch, ist es ein KMU oder ein größeres Unternehmen, wo kann ich entsprechend Geld holen.
Oder je nachdem wird es einfach breit gestreut, dort was einschlägt, schlägt es ein und dann hole ich halt das, was möglich ist. Es ist der große Unterschied und das ist ja auch eine Thematik, die wir im Alltag haben. Dem Hacker ist komplett egal, wer du bist. Ja. Das interessiert den nicht, ob du groß bist, ob du klein bist, ob du reich bist, ob du arm bist, ist dem egal. Der will einfach das Maximum rausholen, das geht.
Ja, wirklich dieses Ransomware-Prinzip, das einfach rausgelassen wird, Phishing-Mail vorher, wer klickt, dann wird mal die Ransomware aktiviert und dann wird mal Geld erpresst, ja.
Wir haben es vorhin schon angedeutet, es sind teilweise sehr komplexe Strukturen dahinter, da sind unter Umständen Dutzende oder Hunderte von Leuten für einen einzelnen Angriff, die benötigt werden.
Ich war mal an einem Vortrag vom BACS, Bundesamt für Cybersicherheit in der Schweiz, die so ein Netzwerk aufgezeichnet
haben. Die haben eine coole Folie.
Ja,
die habe ich auch schon gesehen.
Ja. Ja. Und wenn da einer verschwindet, das Loch wird gleich wieder gestopft.
Ja. Und deshalb passt für mich eben der Begriff organisiertes Verbrechen eigentlich sehr, sehr gut. Also das ist wirklich organisiert. Und wie du sagst, wenn einer ausfällt, dann gibt es da ganz viel Redundanzen, leider. Und ja, nochmal, hier geht es einfach darum, Geld zu machen. Und entsprechend, im Unterschied beispielsweise zur staatlichen Spionage, können hier schon verhältnismäßig einfache Maßnahmen gut schützen.
Ich habe ja so einen Spruch, Hacker sind faule Leute, die greifen bekannte Schwachstellen an, weil neue Schwachstellen suchen ist ein Riesenaufwand. Und darum ist ja das Patchen so wichtig, dass ich die Angriffsfläche so klein wie möglich halte.
Ich habe noch eine Randgruppe.
Hast du noch eine
Randgruppe von Hackern? Ja. Weißt du welche, Andreas?
Ich kann es in etwa vermuten. Das sind die, die irgendeine Ideologie verfolgen.
Genau. Ideologisch motivierte Hacks gibt's, würde ich sagen, selten.
Du siehst es anders. Ja, ich widerspreche ein bisschen. Gerade in Kriegssituationen, man hat das bemerkt, die Ukraine-Krise, wie schnell es verschiedenste Gruppen aktiv waren. Die waren nicht staatlich motiviert, sondern die wollten einfach dem Land helfen. Oder wenn es wieder eine Naturabstimmung gibt, dass dann gleich solche motivierten Leute aktiv werden. Das gibt's aber immer wieder.
Dennoch würde ich sagen, im Vergleich zum klassischen Cyberkriminellen ist das eine kleine Gruppe und üblicherweise weißt du, wenn du davon betroffen bist. Also wenn du eine Firma bist, die den Regenwald systematisch abholzt, bist du vermutlich eher davon betroffen, als wenn du eine Firma bist, die, keine Ahnung, Karotten anpflanzt.
Ich hatte ja 5 Jahre lang ein Mandat für eine große Firma. Da war ich 5 Jahre lang die unbeliebteste Person im unbeliebtesten Unternehmen in der Schweiz. Und dort war genau unser Feindbild, in Anführungszeichen, solche Personen, die frustriert sind, dass sie da eine Gebühr, eine Abgabe bezahlen müssen. Und entsprechend haben sie Zeit, Lust, Motivation. Und die stoppen nicht einfach, sondern die machen so lange weiter, bis sie ihr Ziel erreicht haben.
Nochmal kurz zusammengefasst. Grob unterteilt man es eigentlich in staatliches Hacking oder Industriespionage. Und demgegenüber steht das Cybercrime. Ja, klar, es gibt noch ein paar andere, aber das sind so die beiden großen und die meisten Firmen sind in erster Linie von Cybercrime betroffen. Wichtig ist aber, wir sprechen ja von der Psychologie des Hackens, am Schluss geht es immer um Geld, um Macht oder um beides.
Schreib dir das auf die Festplatte.
Ursprünglich war ein Hacker nichts Negatives.
Hacker, die Informationen wollen, sind tendenziell gefährlicher.
Hacker, die Geld wollen, sind etwas einfacher zu stoppen.
Und am Schluss geht es immer um Macht oder Geld.
Vielen Dank, warst du auch heute mit dabei. Wir sind natürlich gespannt über deine Erfahrungen zum Thema Hacking. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere uns. Wir freuen uns auf Bewertungen und Rückmeldungen. Tschüss.
Tschüss.
Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen?
Welche Passwörter sind sicher?
Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde?
Bleib dran, abonniere jetzt den Podcast. Mehr Antworten gibt es in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch.